Grundgedanken. Der Hamburger Immobilienpodcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Grundgedanken, dem Immobilienpodcast des Grundeigentümerverbandes Hamburg. Mein Name ist Annette Bethün und ich sitze hier im Studio mit Ulf Schelens, dem Geschäftsführer des Grundeigentümerverbandes Hamburg. Moin.
Moin, moin.
Und Thorsten Flom, dem Vorsitzenden des Verbandes. Moin.
Moin, moin. Nee, moin, moin sagt man ja gar nicht.
Ja, ich
man
weiß,
sagt eigentlich nur einmal moin und daran wollen wir uns jetzt auch halten.
Nee, okay. Also wir wollen uns heute der Frage zuwenden, inwieweit es Sinn machen könnte, im Alter das eigene Haus gegen eine Wohnung einzutauschen. Zunächst darf ich vielleicht kurz auf eine repräsentative Umfrage vom März 2021 verweisen, wonach tatsächlich die Mehrheit der befragten Senioren gesagt hat, sie wollen so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Immobilie leben. Jetzt müssen wir uns aber fragen, ist das eigentlich auch eine weise Entscheidung? Herr Flom.
Ja, ist das eine weise Entscheidung? Ich glaube, das muss man immer sehr individuell betrachten. Denn natürlich gibt es Menschen, die bis ins hohe Alter selbstständig und aktiv sind. Und für die ist es relativ wurscht, wo sie wohnen. Die können am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Die können alles Mögliche dann auch unternehmen oder sie putschern eben einfach nur im Garten rum, je nachdem, wozu sie Lust haben. Und es gibt aber eben auch andere. Und ich glaube, die anderen, die irgendwelche Einschränkungen haben, die manche Dinge nicht mehr so gut können oder nicht mehr so beweglich sind, das sind doch sehr viele. Und da muss man sich eben einfach die Frage stellen, sind die tatsächlich in ihrem alten Wohnumfeld noch so gut aufgehoben? Und vor allem eben auch, wann sollten sie den Wechsel in ein anderes Wohnumfeld vorbereiten und planen? Nicht? Gründe für einen Umzug gibt es ja etliche, auch für ältere Menschen. Die kleinere Wohnung beispielsweise. Wer braucht als Alleinstehender oder meinetwegen auch als Paar noch 150 oder 180 Richtig. Quadratmeter ein Familienhaus? Normalerweise niemand. Die zentralere Wohnlage ist ein Thema. Man möchte möglicherweise eben dann doch nicht mehr nur im Grünen wohnen, sondern man möchte was erleben. Man möchte noch bessere Einkaufsmöglichkeiten möglicherweise haben. Man möchte kulturelles Angebot nutzen, irgendetwas in der Art. Und das ist eben die Frage. Manche brauchen das nicht, aber es gibt eben auch sehr viele, für die das sinnvoll sein kann.
Ich finde das nochmal ganz wichtig, glaube ich, der Zeitpunkt, dass man sich trotzdem mal irgendwie auch mal die Frage stellt, wann ist vielleicht wirklich für uns der beste Zeitpunkt, das Haus gegen eine Wohnung einzutauschen, Herr Schelens?
Ja, also lassen Sie mich vielleicht ein Wort noch zu Ihrer eingangs erwähnten Umfrage sagen. Also mich überrascht das nicht, dass die Leute möglichst selbstbestimmt bis ins hohe Alter in ihrer Wohnung oder in ihrem Einfamilienhaus leben wollen. Wer will das nicht? Aber es ist in der Tat so, dass die meisten Menschen dann doch im Alter das ein oder andere Gebrechen bekommen, dass möglicherweise der Garten zu groß ist, das Bewirtschaften nicht mehr ohne fremde Hilfe möglich ist. Und dann sollte man in der Tat, wenn man so langsam einem das Gefühl beschleicht, es wird jetzt alles beschwerlich hier, sollte man in der Tat darüber nachdenken, ob man dann nicht besser in eine andere, möglicherweise kleinere Wohnung zieht, die dann vielleicht auch, Stichwort barrierefrei, ist, wo man es dann auch gut hat. Natürlich hat ein Umzug auch immer, bringt gewisse Nachteile mit sich, aber ich glaube, der Zeitpunkt sollte spätestens dann da sein, dass man über so etwas nachdenkt, wenn sich die ersten Gebrechen einstellen und man sich selbst nicht mehr so hundertprozentig wohlfühlt in seiner Wohnung.
Wobei man natürlich auch sehen muss, natürlich sind die Menschen in ihrem Stadtteil verwurzelt.
Genau.
Die wollen möglicherweise diesen Stadtteil gar nicht verlassen, die kennen sich da aus und das ist natürlich immer ein Argument dafür, dann auch im Stadtteil wohnen zu bleiben. Wenn man vorher in einem Einfamilienhaus gewohnt hat und dann plötzlich in eine Etagenwohnung zieht, wird man auch feststellen, die Etagenwohnung ist im Zweifel auch deutlich lauter. Da hat man Nachbarn, die machen Krach.
Möglicherweise, man weiß auch nicht, wer die Nachbarn sind.
Man weiß auch natürlich noch nicht, wer die Nachbarn sind. Mhm. Genau, das ist das nächste Problem. Also es gibt schon einiges, was man berücksichtigen muss. Zum Beispiel eben auch die Frage, was ist mit meinem Auto? Oder mit mit unseren Autos. Viele, gerade Einfamilienhauseigentümer, haben dann ja auch aus den verschiedensten Gründen nicht nur ein Auto, sondern zwei. Das eine benutzt der eine Ehegatte, um seine beruflichen Tätigkeiten nachgehen zu können. Das andere benutzt der zweite Ehegatte entweder auch, weil er noch einen anderen Beruf hat oder weil er einkaufen und in Sportverein und weiß der Teufel, wo überall hinfahren muss. So, was mache ich mit diesen beiden Autos, wenn ich dann plötzlich in einen Stadtteil ziehe, der sowieso schon nicht genug Parkplätze hat?
Naja, im besten Fall steigt man dann auf die öffentlichen Verkehrsmittel um. Ne?
Das ist genau das Argument, das man dann immer hört, zu dem sich aber viele schlicht noch nicht durchringen können. Das ist eben tatsächlich ein Problem. Klar, öffentliche Verkehrsmittel sind eine Alternative in vielen Stadtteilen Hamburgs, aber nicht in allen. Mhm. Es gibt auch durchaus Stadtteile, die sind grottenschlecht erschlossen nach wie vor. Und da geht es dann möglicherweise auch gar nicht so richtig ohne das Auto, wenn man noch mobil sein möchte.
Ja,
ne? Klar.
Ja, wobei man an der Stelle natürlich sagen muss, die Trennung vom Auto fällt gerade uns Deutschen häufig sehr schwer. Die Zulassungszahlen der PKWs steigen, aber auf der anderen Seite muss man sehen, wenn man umzieht und kommt dann in einen Stadtteil, wo das Parken in der Tat ein Problem ist, dann sollte man spätestens beim 120. Strafzettel mal drüber nachdenken, ja, ob es nicht vielleicht dann doch sinnvoll ist. Und eins will ich noch ergänzen zum Thema Verwurzelung. Das ist aus meiner Sicht kein Argument zu sagen, ich bleibe jetzt hier in meinem Einfamilienhaus, denn hier bin ich verwurzelt. Das ist sicherlich richtig, aber die Situation wird ja nicht besser, indem man länger und länger wartet, sondern man sollte das eher andersherum sehen. Jede Veränderung bringt auch etwas Positives mit sich. Das heißt an der Stelle, wenn man in jüngeren Jahren umzieht in eine Eigentumswohnung von mir aus, dann hat man ja auch viel mehr Chancen, dort neue Leute kennenzulernen, neue Freundschaften zu schließen und auch dort in diesem neuen Stadtteil wieder zu verwurzeln ist dann im höheren Alter auch nicht mehr alleine. Also,
ich würde gerne noch mal ein Modell ins Spiel bringen, von dem ich auch noch aus meiner Zeit als Redakteurin beim Hamburger Abendblatt weiß. Und zwar bin ich damals zu einer Familie gefahren, die haben das, finde ich, ganz geschickt gelöst. Da war das so, die Eltern haben gesagt, wir unterteilen das Grundstück. Ihr Kinder wohnt vorne in dem alten Haus, wir brauchen nicht mehr das Haus in dieser Größe, da könnt ihr mit den Kindern einziehen und wir bauen uns im hinteren Teil des Grundstückes ein kleineres Haus. Die habe ich besucht mit dem Fotografen und ich hatte das Gefühl, das war eine wahnsinnig tolle Lösung. Die Eltern sind praktisch da geblieben, wo sie verwurzelt sind, haben das Grundstück aufgeteilt, irgendwie sogar noch einen kleinen Erlös vielleicht rausgezielt, irgendwie die Einigung. Fand ich jetzt eine spannende Alternative.
Ich wohne auf 483 Quadratmeter Grundstück, da geht kein zweites Haus drauf.
In dem Fall war das einfach so.
Ja, ist klar, ist klar.
1200 Quadratmeter.
Ja, natürlich. So. Es gibt Grundstücke, die sind groß genug und die kann man wunderbar teilen oder man teilt sie eigentlich gar nicht, sondern stellt nur ein zweites Haus drauf. Das ist wunderbar.
Das war eine tolle Lösung. Ja, die Großeltern im Hintergrund, die haben gesagt, wir laufen mal kurz nach vorne rüber zu den Kindern, passen auf, wenn die Schwiegertochter arbeiten muss. Ich fand das
an sich klingt das sehr positiv. Das kann natürlich aber auch sehr nervend sein, wenn denn alle paar Stunden mal die Schwiegermutter rüberschaut oder der Schwiegervater.
Nö, und das war irgendwie, ich hatte das Gefühl,
wenn
die
das
waren
läuft,
sehr glücklich.
Ist gut, ja,
das
ist
kann
klasse,
man ja dann auch besprechen.
Ja,
wir sagen ja sehr oft in diesen Podcast-Folgen, bitte frühzeitig Modelle andenken und dann miteinander ins Gespräch kommen. Dann, ne?
Das ist
und
wichtig,
überlegen,
ja,
was könnte eigentlich für uns eine gemeinsame Lösung sein.
Ich glaube auch, wenn der Kompromiss tatsächlich da ist oder wenn die Kompromissbereitschaft da ist und man sich da einigen kann auf ein gemeinsames Leben, auch auf ein gemeinsames Nebeneinander herleben. Es ist ja eben dann nicht so, dass man alles gemeinsam macht, sondern man lebt im Grunde genommen dann nebeneinander und hat manche Berührungspunkte klar, aber eben nicht alles gemeinsam. Das ist schon richtig, das hört sich gut an.
Und dann hätte ich noch einen Fall. Ich liebe es in diesem Fall mal konkrete Fälle zu wenden. Und zwar in meinem Bekanntenkreis, da hat sich ein Ehepaar, die sind so beide um die 60, glaube ich, jetzt so Ende 50, Anfang 60, die haben gesagt, wir haben genug von der Immobilie, wir wollen auch nicht mehr den Garten haben, wir holen uns jetzt ein schönes Penthouse. Dann haben wir die zufällig getroffen, dann haben die gesagt, kommt doch mal hoch, wir zeigen euch unser Penthouse. Und ich war ehrlich gesagt erschrocken, weil dieses Penthouse war dann tatsächlich, es hatte zwar einen Fahrstuhl im Haus, aber es war nicht barrierefrei. Die hatten nämlich tatsächlich wieder Treppen in dieser Wohnung. Und jetzt kommt das Fatale. Unterm Dach das Schlafzimmer Und unten im unteren Bereich das Badezimmer mit Dusche. Sie hatte dann nachher eine Knieoperation und musste praktisch wie im Haus in dieser Penthouse-Wohnung wieder von oben nach unten laufen.
Ja.
Das war eine unglückliche Entscheidung, sagte sie selber.
Ja, klingt in der Tat sehr unglücklich, hängt aber natürlich häufig damit zusammen, dass man nicht das Passende findet an der Stelle. Aber ja, auch da gibt es ja immer Möglichkeiten, die man sich vor Augen führen sollte, wenn man umbaut, dass man eben ein bisschen weiter denkt, barrierefrei, barrierearm umzubauen dann und zu sagen, okay, ich mache jetzt hier neue Fliesen, dann mache ich gleich das so, dass wenn ich später dann im Alter bin, dass ich dann die Möglichkeit habe, dort von mir aus einen Haltegriff mit festzuschrauben, dass der Untergrund dort hinreichend gesichert ist und so weiter. Also man kann sich da ja schon auch schon eine gewisse Vorsorge betreiben.
Für das, aber das was war da jetzt wiederum kommt. Das Plädoyer für die Altersimmobilie, also für das Verbleiben im Haus und das dann barrierefrei
umzurüsten. Nicht unbedingt. Also man kann ja auch, wenn man umzieht, muss man sich ja auch Gedanken machen, wohin man umzieht. Nicht? Ja. Also ja, im Prinzip ist es für alle Fälle immer die richtige Wahl zu überlegen, was man im Alter mit der Immobilie dann macht. Das auf jeden Fall. Zunächst einmal ist aber die Frage überhaupt, wann wählt man diesen Weg? Wann möchte man eigentlich umziehen? Mhm. Das Problem ist ja, eigentlich in hohem Alter mag man es nicht mehr. In geringerem Alter oder in niedrigerem Alter macht man es dann häufig auch nicht. Wann wird das Einfamilienhaus zu groß? Das wird in der Regel zu groß, wenn die Kinder ausgezogen sind. Nur dann mag man vielleicht den Platz erstmal ein kleines bisschen auch für sich nutzen. Dann ist man, was weiß ich, Mitte 50. Da könnte man theoretisch auch schon sich verkleinern, ja, macht es aber häufig nicht, weil man eben sagt, da haben wir ja noch die netten Nachbarn, mit denen wir noch ganz viel machen.
Den Garten.
Man hat den Garten, um den man sich jetzt intensiver kümmern kann auch, weil die Kinder eben nicht mehr da sind und keine Ansprüche mehr stellen. Man lebt dann quasi erst einmal in dem eigentlich zu großen Haus.
Ja.
Nicht? Das ist eben einfach das Problem, objektiv ist das Haus zu groß, subjektiv ist es gerade jetzt genau die richtige Zeit, um dieses Haus nochmal zu genießen. Das ist einfach ein Problem, ja.
Die Eingangsfrage war ja, ist das eine weise Entscheidung, vom Haus in die Wohnung zu gehen? Und jetzt möchte ich nochmal von einem Fall berichten, das fand ich auch sehr clever, ist ein Bekannter von mir, der hat ein Haus geerbt von seinen Eltern, hat es sehr flexibel saniert, hat also gesagt, für den Fall des Falles, dass ich selber auch einmal pflegebedürftig bin, baue ich das Haus jetzt schon so um, dass ich im Zweifel, ich wohne unten, aber im Zweifel könnte oben die Pflegekraft wohnen. Fand ich jetzt ehrlich gesagt auch nochmal eine Option, an die man durchaus denken sollte. Sprich, ne, das kann man ja auch mit der Immobilie noch machen, wenn man nicht in die Wohnung umziehen möchte, sondern sagt, ich will für den Fall des Falles die Pflegekraft im Haus haben.
Sicherlich eine kluge Überlegung, an der Stelle Vorsorge zu betreiben an der Stelle und sich zu sagen, was ist im hohen Alter, wenn ich mal nicht mehr so kann, wie ich jetzt noch kann. Super.
Gut, aber kommen wir jetzt zurück zu der Frage, man entscheidet sich jetzt also für den Wohnungskauf. Herr Flom, was sollte man als erstes machen? Man tritt ja auch ein in eine Wohneigentümergemeinschaft. Sich mal auch die Protokolle anschauen. Auch solche Punkte sind ja wahrscheinlich nicht unwichtig, oder?
Na, erstmal sollte man natürlich alles das tun, was man sowieso tun muss, wenn man sich in eine Wohnungseigentümergemeinschaft einkauft. Das heißt insbesondere die Protokolle lesen und mal gucken, worüber sich die Wohnungseigentümer so in den vergangenen Jahren gestritten haben oder vielleicht auch nur auseinandergesetzt. Man muss ja nicht immer gleich sagen, dass es dann Streit unter den Wohnungseigentümern gegeben hat, aber zumindest Meinungsverschiedenheiten. Das sollte man auf jeden Fall tun. In unserer speziellen Fragestellung geht es aber natürlich noch um ganz, ganz andere Fragen. Insbesondere natürlich um die Frage, ist die Wohnung dann auch geeignet für mich, um dort im Alter zu leben? Das hat jetzt mit Wohnungseigentum nichts zu tun. Das habe ich, wenn ich beispielsweise eine Wohnung miete. Ich verkaufe mein Einfamilienhaus und wohne danach wieder zur Miete. Auch das ist ja denkbar. Da habe ich genau die gleichen Fragen zu beantworten. Ich muss einfach gucken, ist diese Wohnung für ein altersgerechtes Wohnen geeignet? Denn das ist ja die Fragestellung. Und da muss man eben gucken, wie ist es das Beispiel mit dem Bad in einer anderen Etage als das Schlafzimmer beispielsweise, ist so ein Beispiel dafür, dass man dann eben an den entscheidenden Punkten eben nicht ausreichend nachgedacht hat. Denn das muss dann irgendwann alles ebenerdig sein. Erst recht natürlich, wenn man möglicherweise irgendwann auf einen Rollstuhl angewiesen ist, aber manchmal braucht es auch gar nicht die Angewiesenheit auf einen Rollstuhl. Manchmal reicht es schon, wenn man sich nicht mehr vernünftig bewegen kann, dass man eben dann alles auf einer Etage braucht. Das Badezimmer beispielsweise braucht eine bestimmte Türgröße. Und nicht nur das, es braucht auch bestimmte Bewegungsflächen, damit ich mich natürlich im Idealfall mit einem Rollstuhl, aber auch sonst eben vernünftig mit dem Rollator beispielsweise dort bewegen kann. Alles Dinge, an die man mit 50 oder mit 60 überhaupt nicht denken mag, aber die berücksichtigt werden müssen, wenn man eben auch noch sicher sein will, dass man mit 80 oder noch älter in dieser Wohnung auch wohnen kann. Genauso die Küche. Die Küche muss auch so eingerichtet sein, dass ich mich dort eben auch mit Hilfsmitteln vernünftig bewegen kann, beispielsweise. Der Fahrstuhl. Ich brauche einen Fahrstuhl, der nicht nur ins Erdgeschoss führt. Ich brauche einen Fahrstuhl, der im Zweifel auch in den Keller und in die Tiefgarage führt. Auch das ist bei älteren Gebäuden gar nicht so selbstverständlich. Richtig, da habe ich Fahrstühle, die enden im Erdgeschoss.
Mhm. So. Schelens, um Herrn Schelens wieder ins Spiel zu bringen, das ist doch ein wichtiger Punkt. Fahrstuhl im Haus, das heißt eigentlich die Altbauwohnung, die richtig schönen Altbauwohnungen, da schließt sich jetzt eigentlich erstmal aus.
Also wir haben, ich sehe das ein bisschen anders als Herr Flom. Mhm. Herr Flom sagte vorhin, ich habe das Problem in einer WEG genauso wie in einem Einfamilienhaus. Das sehe ich ein bisschen anders. Das Thema Fahrstuhl beispielsweise, wenn ich eine Wohnung im dritten OG habe und ich will und brauche einen Fahrstuhl oder Treppenlift oder was auch immer, muss ich mit der WEG sprechen. Dann muss ich sehen, unter welchen Umständen es überhaupt möglich ist, dass dort so etwas eingebaut wird. Mhm. Und wenn man sich das mal näher anguckt, stellt man sehr schnell fest, die Rechtsprechung ist da sehr diffizil, was geht und was nicht geht. Beispielsweise kann man nicht einen Fahrstuhleinbau verlangen, wenn ein milderes Mittel wäre beispielsweise der Treppenlift und genauso gut ist an der Stelle, denn der Fahrstuhl ist eben der schwerwiegendere Eingriff in das Gemeinschaftseigentum.
Ja, aber da bin ich, da sind wir glaube ich einer Meinung, also das ist kein Gegensatz, also im Prinzip bin ich der Auffassung, dass man, wenn man die freie Wahl hat, im Einfamilienhaus wohnen zu bleiben oder in eine Eigentumswohnung zu ziehen, sollte man von vornherein ein Haus wählen, das einen Fahrstuhl hat und wo der Fahrstuhl auch entsprechend ausgelegt ist, dass man damit in den Keller auch fahren kann. Nicht, dass man in eine Wohnung zieht, wo man dann anschließend sich mit den Miteigentümern darüber streiten muss, ob man möglicherweise irgendwo an irgendeiner versteckten Ecke einen Fahrstuhl einbauen kann. Ja. Das ist, glaube ich, der komplett falsche Weg.
Das ist wirklich
vollkommen klar, natürlich.
Da kann ich mich auch noch dran erinnern, das war auch eine Geschichte und ein unglaublich langwieriger Streit.
Ja.
Das ist ganz furchtbar, das ist Nervenraum, das will man sicherlich nicht im Alter. Aber ich greife jetzt trotzdem nochmal den Punkt auf, den ich gerade eben an Herrn Schelens weitergeben wollte. Wenn Barrierefreiheit, wenn Fahrstuhl im Haus wichtig ist, dann muss man ja ehrlicherweise sagen, das finden wir wahrscheinlich so erstmal nicht in den wirklich sehr angesagten Szene-Stadtteilen Eppendorf, Hohe Luft und so. Da sind ja eher die Altbauten, wo man wahrscheinlich eher in den Streit gehen müsste. Im Zweifel, wenn der Fahrstuhl nicht da ist und sagt, wir wollen jetzt den einbauen. Also gehe ich doch dann eher in die Neubauquartiere. Ist das wirklich das richtige Umfeld für Eltern?
Also wir haben, ich glaube, wir zäumen das Pferd vom falschen Ende auf, ehrlich gesagt. Wir haben das Problem, dass wir hier gerade in Hamburg gar nicht diese Auswahl haben häufig, dass ich sage, ich gehe in eine Neubauwohnung, ich gehe in eine Altbauwohnung. Es ist doch immer die Frage, was kann ich mir leisten und was gibt der Markt her an der Stelle? Das heißt, da muss ich doch gucken, was passt am besten zu mir, dass man die optimale Wohnung, das optimale Einfamilienhaus hat und findet, ist doch eigentlich selten der Fall. Das heißt, ich muss mich arrangieren, ich muss Kompromisse eingehen. Und dann spielen natürlich solche Themen in der Tat eine Rolle, wo man sich dann fragen muss, ist es einfach, hier einen Fahrstuhl anzubauen, einzubauen? Wie wird es werden? Was für rechtliche Möglichkeiten habe ich, meinen Ansinnen durchzusetzen oder auch nicht? Das steht doch eigentlich immer im Vordergrund bei der Frage Umzug.
Herr Flom, es ist wahrscheinlich auch äußerst schmerzhaft, wenn man merkt, dass man verkauft das Haus, das man so sehr geliebt hat, bekommt eigentlich einen hohen Verkaufserlös und dann sieht man, was man, um den Punkt von Herrn Schelens aufzugreifen, und dann geht man vielleicht in die städtischen Lagen und sagt, Gott, ich kriege für diesen Preis nur noch eine 70 Quadratmeter, 80 Quadratmeter Wohnung. Aber so wird es dann wahrscheinlich sein, wenn man denn was findet, was adäquat ist.
Also Sie haben ja die Frage nach dem Stadtteil schon angesprochen. es gibt ja durchaus Stadtteile, in denen man leben kann, die nicht Eppendorf und nicht Winterhude und nicht Roter Baum sind. Also von daher sollte man da, glaube ich, auch einfach mal ein bisschen die Kirche im Dorfe lassen und einfach schauen, dass man sich ein Wohnumfeld sucht, das zu einem passt. Ja. Ein Wohnumfeld, sagen wir mal, wer jetzt im Einfamilienhaus in Volksdorf gewohnt hat beispielsweise, der möchte möglicherweise auch gar nicht nach Eppendorf. Dem wird es wahrscheinlich reichen, dann in einer Wohnung auch in einem ähnlichen Stadtteil zu wohnen. Also von daher glaube ich, ist das gar nicht so unbedingt die Fixiertheit jetzt auf die absoluten Innenstadtteile. Also von daher denke ich, wenn man ein bisschen flexibel ist, wird man schon etwas finden. Aber es ist natürlich schwierig, da gebe ich Herrn Schelens vollkommen recht. Wir haben in Hamburg nicht beliebig Wohnungen zur Verfügung an jeder x-beliebigen Stelle. Das ist schon vollkommen klar.
Und die Neubaupreise steigen nach oben. Ne?
Und die Neubaupreise steigen. Und natürlich, wir sprechen ja hier auch mehr über Ideen für Menschen, die eigentlich schon in dem Luxussegment wohnen. Ja. Also es ist ja, wer in einem Einfamilienhaus, in einem benachteiligteren oder in einem nicht so gefragten Stadtteil wohnt und dann für sein Einfamilienhaus vielleicht, sagen wir mal, 400.000 Euro bekommt, der wird sich damit natürlich keine Eigentumswohnung in Eppendorf in vergleichbarer oder in angemessener Größe leisten können. Das ist vollkommen klar, aber die wird er auch nicht suchen. Wir müssen ja immer gucken, dass die Leute dort wohnen wollen, wo sie auch vorher ungefähr jedenfalls gewohnt haben. Gut, das ist dann möglicherweise nicht näher am Theater und nicht näher an anderen Kultureinrichtungen, das mag so sein. Aber zumindest ist es so, dass sie dann das Wohnumfeld behalten und sich dann aber eben auch verkleinern und möglicherweise auch verbessern können noch. Mhm. Nicht?
Herr Schelens, ist das denn für Sie beispielsweise, Sie haben ja auch ein Haus, eine Option, wo Sie sagen, könnten Sie sich gut vorstellen später?
Das kommt drauf an, auf die Umstände. Also zurzeit ist es so, dass wir uns dort als Familie sehr wohl fühlen, wo wir wohnen. Das überrascht nun nicht. Das
wird. Wohnen Sie in Hamburg?
Ich wohne in Hamburg, genau. Und das ist alles wunderbar. Aber ich will nicht ausschließen, wenn die Kinder aus dem Haus sind, und man selbst etwas gebrechlicher wird. Wir haben beispielsweise sehr viele Treppen bei uns im Haus, dass man dann drüber nachdenkt, auch in eine andere Wohnung umzuziehen.
Du sollst aber nicht erst nachdenken, wenn du gebrechlich geworden bist. Das ist ja genau das Problem. Dann wird das wahrscheinlich mit dem Umzug nichts mehr und dann wird man nur noch einen Teil seines Hauses überhaupt benutzen und bewohnen können. Nachdenken sollte man schon deutlich vorher.
So, jetzt komme ich, jetzt will ich wissen.
Nein, jetzt komme ich noch.
Ich möchte es auch gerne wissen. Herr Flom, haben Sie denn schon Überlegungen angestellt in dieser Hinsicht?
Ja, ich habe reichlich Überlegungen angestellt, gemeinsam mit meiner Frau, und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir wunderbar im Erdgeschoss unserer Doppelhaushälfte wohnen können, und wie auch immer und wer auch immer dann das Obergeschoss bewohnt, wird man dann sehen. Aber wir können das Erdgeschoss so umbauen, wir haben ein Bad im Erdgeschoss, wir haben die Küche im Erdgeschoss, wir haben zwei Zimmer im Erdgeschoss und wir kommen klar. Also und das wird wahrscheinlich, so wie es aussieht, auch unser erster Wunsch sein, abgesehen davon, dass man möglicherweise über Treppenlifte oder so etwas auch das Obergeschoss noch nutzen kann. Das muss man dann sehen. Also die Möglichkeit haben wir.
Vorbildlich. Herr Schelens, jetzt haben Sie die Chance, die Frage zu stellen.
Ja, die habe ich mittlerweile, ist die leider schon wieder untergegangen an der Stelle, weil mich gerade fragte, Herr Flom sagte so, na gut, das Erdgeschoss nutzt er dann, das Obergeschoss muss man mal sehen, da hat man ja häufig dann auch ganz andere Themen, ne? Da muss man sich dann ja vorstellen, wie wäre es denn, wenn ich beispielsweise das Obergeschoss vermiete?
Ja.
Mir reicht das Untergeschoss, ich brauche nicht mehr so viel Fläche, die Kinder sind aus dem Haus, mir reicht das Erdgeschoss. Wie sieht's denn aus? Will ich vermieten? Will ich denn jemanden haben, der über mir ist und mir auf dem Kopf rumtrampelt? Wie ist das Haus gedämmt? Mhm. Welches Baujahr hat es? Wie ist die Dämmung? Höre ich da quasi die Flöhe husten, wenn da oben im Obergeschoss ein Mieter unterwegs ist?
Es geht schon damit los, dass bei uns im Obergeschoss keine Küche ist. Also von daher, und wenn man sich die Küche nicht teilen will, wird das nicht gehen mit dem Vermieten. Mhm. Also wir haben schon einiges in der Richtung überlegt, aber es ist natürlich auch, es ist nicht optimal, natürlich nicht. Aber man muss eben auch gucken, dass man aus dem, was man hat, das Beste macht.
Also umziehen nicht. Ich finde es jetzt nochmal spannend, dass wir den Blick nach vorne mal machen. Einfach mal, wie innovativ sind wir denn, wenn wir zum Beispiel an neue Wohnformen denken? Ich beobachte das bei mir jetzt auch so, dass ich sage, Mensch, ich möchte im Alter eigentlich nicht alleine sein. Hier und da beobachte ich das schon, wir wohnen eher ländlich. Da sehe ich hier und da mal ältere Menschen, die stehen auf dem Bürgersteig, die sagen Moin und ich sage dann auch Moin und dann wollen die ein bisschen schnacken. Da habe ich aber nicht die Zeit dafür und das tut mir irgendwie unheimlich leid, weil ich habe das Gefühl, die sitzen den ganzen Tag in ihrer Immobilie. Ich sage das jetzt mal so, es passiert nicht mehr viel, dann gehen sie halt auf den Bürgersteig und gucken. Und ich denke dann immer, das kann es doch nicht sein. Ich glaube auch gerade in einer Stadt wie Hamburg, wo so viele Singles sind, müssten wir doch eigentlich schon längst mal überlegen, gibt es nicht auch innovativere Wohnformen, wenn es um die Idee geht, wie wollen wir im Alter wohnen? Beispielsweise, muss ja Baugemeinschaft oder, ja, ich will jetzt Ihnen nicht die Worte in den Mund legen.
Gibt's, also ich träume ja von der... Ich träume noch so ein kleines bisschen von einer anderen Variante. Also wie gesagt, im Einfamilienhaus oder in unserer Doppelhaushälfte wohnen zu bleiben, ist eine Option, die auch durchaus realistisch ist. Und von daher bin ich ja erstmal auf der sicheren Seite. Aber ich träume eigentlich noch von ganz anderen Wohnmodellen. Also ich habe die Idee, dass man eben so ein Sechs- oder Familienhaus irgendwo hat, was man selber bewohnt, wo dann gegenüber gute Freunde wohnen, wo oben und unten noch gute Freunde wohnen, die natürlich dann, das ist wieder das Problem, das gleiche Alter haben wie man selbst, aber möglicherweise ziehen dann eben auch noch jüngere Leute ein, die da ihre eigenen Wohnungen haben aus der Familie. Wenn ich an meine Söhne denke, die haben alle jetzt mittlerweile das Alter, dass sie auch selber eigene Wohnungen haben, aber die könnten ja auch in einem Haus wohnen, in einem Mehrfamilienhaus, in dem auch die Eltern wohnen. So, und dann hätte man eben tatsächlich die Chance, Hilfe auch in Anspruch zu nehmen, wenn man Hilfe braucht. Oder ansonsten eben, solange man keine Hilfe braucht, lebt jeder selbstständig und so weiter, wie er es sich überlegt hat und wie er es möchte. Und das ist ein und für sich eine prima Sache.
Ich denke sofort an Henning Scherf, der hat das
ja
auch gemacht.
Genau, oder? Henning Scherf hat das so gemacht, richtig.
Der ist ja auch ganz begeistert, also soweit ich das mitbekomme, ich weiß nicht, ob er immer noch begeistert ist, aber zu der Zeit, als er da sagte, war das ein prima Wohnmodell, sagte er, auch mit Freunden.
Das glaube ich auch, also ich will ganz ehrlich sein an der Stelle, ich persönlich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, bei mir sind die Kinder noch minderjährig, die wohnen im Haus mit drin, mit denen leben wir zusammen, deswegen ist das Thema bei mir noch nicht so präsent, dass ich mir konkret Gedanken darüber gemacht habe. Aber das ist sicherlich für viele eine gute und vernünftige Möglichkeit, das Alter vernünftig und nett zu begehen an der Stelle und sich gegenseitig Hilfe zu leisten, wer hilfebedürftig ist, finde ich an sich eine gute Idee. Und ich glaube auch, dass das sicherlich mehr und mehr werden wird.
Ich würde es mir auch wünschen. Wie ist das jetzt eigentlich? Der Grundeigentümerverband ist ja auch Teil des Bündnisses für Wohnen. Da wird ja auch diskutiert, hoffe ich, über neue Wohnformen oder ist das da noch kein Thema?
Da wird auch über neue Wohnformen diskutiert, aber nur am Rande. Das Baugemeinschaften beispielsweise sind ein kleines, wie ich finde, auch nicht besonders bedeutsames Segment in der Neubautätigkeit. Normalerweise bauen klassisch die Unternehmen und die bauen für die Mieter die Wohnungen und manchmal wird auch eine Baugemeinschaft damit eingestreut und die darf dann eben auch nochmal sein Häuschen bauen. Die Grundstücke sind dafür auch viel zu knapp in Hamburg und deswegen war das jetzt von mir so eine Idee, die ich mal in die Diskussion geworfen habe. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass man tatsächlich in Hamburg dafür überhaupt ein geeignetes Grundstück findet. Und ein geeignetes Bestandsgebäude zu finden, ist wahrscheinlich auch schwierig, das dann so zur Verfügung steht für so eine Nutzung. Möglicherweise muss man dafür dann auch aufs platte Land rausziehen, ich weiß es nicht.
Also ich ahne schon, dass wir vielleicht mal einen Podcast machen sollten mit einem Architekten, der vielleicht wirklich auch mal vorausschauend schon sagt, doch, das sind, es gibt ja diese Megatrends und diese Megatrends sind Digitalisierung, Vereinsamung, viele Menschen sitzen alleine und das kann es doch nicht sein und gerade wohnen, dass man dann sagt, Mensch, wir haben schon vielleicht auch Immobilien im Blick, wo Begegnungszonen sind, wo die Menschen vielleicht die Küchen sich teilen, wenn sie möchten, sie müssen es nicht, aber sie können es, gemeinsames Kochen oder so.
Jetzt sind wir allerdings schon ein kleines bisschen vom ursprünglichen, von der ursprünglichen Idee weg, nicht? Jetzt sind wir schon bei Gemeinschaftslösungen und bei gemeinsamem Wohnen und ein bisschen in die Zukunft. Angefangen haben wir ja eigentlich mit dem Einzelnen, der möglicherweise sein Einfamilienhaus aufgibt, in eine kleinere Wohnung zieht, die er ja auch alleine dann bewohnt. Erstmal, es wäre ja schon viel gewonnen, wenn der dann wenigstens die Nachbarn so weit kennt, dass er auch weiß, auf wen er sich verlassen kann, wer ihm helfen kann. Denn ansonsten ist man natürlich in seiner Eigentumswohnung letzten Endes genauso vereinsamt, wie man es möglicherweise in seinem Einfamilienhaus wäre. Da lebt man dann auf der Etage und hat ein bisschen mehr Krach außenrum, aber hat trotzdem keine sozialen Kontakte. Das kann es natürlich dann auch nicht sein. Also die Idee zu sagen, irgendwo sollen die Leute die Gemeinsamkeit, die man früher im Familienverbund hatte, jetzt im Freundeskreis wieder schaffen, um gemeinsam zu leben, auch gemeinsam alt zu werden, dann aber eben nicht nur mit den Gleichaltrigen zusammen zu wohnen, sondern dann eben auch mit Jüngeren. Das ist schon reizvoll,
ja.
Aber es ist natürlich deutlich schwieriger umzusetzen, als jetzt einfach nur zu sagen, naja gut, ich verkaufe mein Einfamilienhaus und nehme eine Eigentumswohnung und wohne dann jetzt da. Das ist eine ganz andere Entscheidung.
Ja, ja, ne? Klar. Aber wir haben ja auch gesagt, es hat immer irgendwas mit ein bisschen Aufbruch zu tun, zumindest wenn man sich frühzeitig mit diesem Thema beschäftigt. Und dann ist ja eigentlich der Wunsch da, wenn ich mich von meinem alten Umfeld löse, Herr Schelenz, dann ist die Bereitschaft auch da, neue Kontakte zu knüpfen. Und dann sollte man das vielleicht auch machen. Und
sich so ist das. Wie gesagt, jede Veränderung hat auch was Positives an der Stelle. Mhm. Und deswegen ist das durchaus eine Sache, die man dann auch umsetzen sollte und nicht warten sollte bis ins ganz hohe Alter, sondern sobald man anfängt, sich nicht mehr so wohl zu fühlen in seinen eigenen vier Wänden, muss man solche Themen angehen und andenken, gar keine Frage.
Ja, finde ich auch. Vereinsamung oder solche Sachen, wenn man das spürt. Ja, wenn da seitens der Herren noch weitere Tipps sind, dann gerne jetzt. Ansonsten würde ich sagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe, wir haben Sie mit unserer Diskussion anregen können und Sie sind jetzt in die Überlegung gekommen, wann denke ich jetzt mal drüber nach, vielleicht das Haus aufzugeben?
Denken Sie möglichst rechtzeitig drüber nach.
Genau. Das haben wir jetzt aber auch
mehrfach
gesagt.
Genau, das haben wir jetzt mehrfach gesagt und ich betone es aber am Ende nochmal.
Ja.
Weil es einfach wichtig ist, rechtzeitig darüber nachzudenken. Mhm. Nicht erst, wenn es zu spät ist, nicht erst, wenn man nicht mehr die Flexibilität hat, umzuziehen, sondern einfach sich nur noch in sein Schicksal fügt und sagt, naja gut, dann kommt eben keiner mehr. Das ist furchtbar. Ich habe eine alte Dame in der Betreuung. Ich bin eigentlich gar kein Betreuer, aber ich habe eine Betreuung einmal übernommen und die lebt jetzt mit 90 Jahren in einem Einfamilienhaus in Volksdorf, komplett alleine, hat keine Verwandten, ist schwer mittlerweile pflegebedürftig und lebt da einsam vor sich hin, steht irgendwann im Laufe des Mittags mal auf, legt sich dann irgendwann abends wieder schlafen und ansonsten sieht sie ein bisschen fern und sammelt Zeitungen um sich herum und ernährt sich von irgendwas, was zufällig gerade im Haus noch ist. Das ist furchtbar.
Das ist
wenn man
tragisch.
Sich das, wenn man sich das anschaut, es ist einfach furchtbar. Und so etwas wünscht man niemandem. Wir versuchen, sie aus dieser Isolation rauszuholen. Es ist verdammt schwer, weil sie sich auch ein bisschen reingelebt hat in diese Isolation. Mhm. Es ist einfach ein Zustand, den ich niemandem wünsche und in den ich auch nie kommen möchte.
Ja.
Und deswegen, also je eher man drüber nachdenkt, desto größer ist die Chance, dass man auch Lösungen findet, die langfristig tragfähig sind.
Okay.
Das unterschreibe ich voll, das sehe ich ganz genauso. Deswegen ist es wichtig, wachsam zu bleiben und eben zu gucken, geht es mir noch gut? Geht es uns allen noch gut, so wie es ist? Nicht einfach nur Augen zu und durch und weitermachen, sondern sich ständig fragen, ist das alles so richtig noch, wie es jetzt läuft und was gibt es für Möglichkeiten, sich zu verändern?
Keine Angst haben vor dem, was kommt. Ergreifen Sie die Initiative. Nehmen Sie die Worte von Herrn Flom und Herrn Schelenz bitte ernst. Das war sehr, sehr interessant nochmal zu hören, auch von dieser alten Dame. Das ist wirklich tragisch. Mich bekümmert das auch immer, wenn ich das sehe. Das muss nicht sein, finde ich. Im Alter soll man noch so viel Freude erleben und das mit anderen nach Möglichkeit. Menschen, die einem gut tun, das wäre sehr schön. Ich würde mich freuen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn wir Sie inspirieren konnten, wenn sie das Gefühl haben, das war jetzt ein Punkt, wo sie sagen, dem gehe ich mal nach. Sonst wenden sie sich gern auch mit Fragen an uns, falls sie auch weitere Themen anregen gern möchten, dann bitte auch an uns. Wir haben dafür eine E-Mail-Adresse, die lautet podcast@grundeigentümerverband.de. Und ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören, wünschen, dass Sie gesund bleiben. Bleiben Sie uns gewogen. Erzählen Sie gern anderen von diesem Format. Und ja, nochmal herzlichen Dank an die beiden Herren.
Gerne.
Sehr gerne.
Tschüss.
Tschüss.